Ja, frisch gestärkt begrüße ich alle zu dem Vortrag. Unser Referent Gunther Miegel möchte uns über Test Kitchen etwas berichten, und zwar die Software-Tests für das Konfigurationsmanagement. Viel Spaß.
Genau. Hallo, mein Name ist Gunther Miegel. Wie man sieht, ich arbeite bei Cloud & Heat. Was Cloud & Heat macht, erkläre ich noch kurz in einem kurzen Abriss. Genau, heute soll es um Software-Tests für Konfigurationsmanagement gehen. Super langer Name. Habe mich ein bisschen geschämt heute hier an der Anzeigetafel. Ich war der Einzige, der das ganze Layout zerhackt hat. Genau. Okay, also ich bin arbeite bei Cloud & Heat als DevOps-Ingenieur, also als jemand, der keinen Bock mehr auf Windows hat, aber wo es fürs Programmieren nicht reicht. Der Hashtag für heute, für die Session ist, du sollst testen, also fleißig twittern. Also ich arbeite bei Cloud & Heat, wie ich schon gesagt habe. Wir sind ein Startup, was mittlerweile kein Startup mehr ist, weil uns gibt es schon über 5 Jahre. Unsere Idee ist, wir bauen hocheffiziente Rechenzentren. Die sind deshalb hocheffizient, weil wir die Abwärme der Server über eine Wasserkühlung rückgewinnen. Genau, das ist unsere hauptsächliche Unternehmensidee. Wir haben über 20 Standorte mit 20 Rechenzentren. Mit davon sieht man zum Beispiel eins von unseren Rechenzentren. Wenn ihr euch wundert, was das für komische Schränke sind, ja, da wir unsere Rechenzentren hauptsächlich in normale Wohngebäude bauen, haben wir Sicherheitsschränke. Genau, das ist die Idee dahinter. So, dass sozusagen bei uns ist die Sicherheit durch den Schrank gewährleistet. Also, natürlich ist hier noch ein abgeschlossener Raum, aber die Sicherheitsklasse wird dadurch wesentlich erhöht, dass es halt ein Sicherheitsschrank ist. Da kann es auch richtig ringsum brennen, da passiert auch nichts. Der hat eine sehr hohe Feuerschutzklasse. Wir haben über 20 verschiedene Standorte. Bauen demnächst ein Rechenzentrum in Frankfurt. Hier mal unser Team. So viele sind wir gar nicht. Wie man sieht, wunderschönes Loftbüro. Heute zum eigentlichen Thema des Vortrages. Es geht um Software-Testing für Konfigurationsmanagement. Das ist an sich ein ziemlich zähes Thema. Mit Tests will man keiner was zu tun haben. Keiner will sie schreiben und es will auch keiner verantwortlich sein, wenn es mal in die Hose geht. Mal eine kurze Motivationsgeschichte. Warum eigentlich testen? Und warum eigentlich testen für Konfigurationsmanagement? Wenn wir im Vortrag in dem ganzen Vortrag-Slot hier sieht, es geht hauptsächlich um Konfigurationsmanagement, heutzutage im administrativen Bereich. Es ist einfach, hat sich unheimlich krass durchgesetzt. Und als Beispiel, Anekdote mal, ohne realen Bezug zu dem, was ich bisher erlebt habe, es ist ein bisschen inspiriert dadurch, aber das kann so überall passieren. Wir haben zum Beispiel Admin A. Admin A hat irgendwo festgestellt, dass Konfigurationsmanagement super ist. Er fängt lustig an, alles zu automatisieren. Irgendwann kriegen seine Kollegen mit, hey, das funktioniert ja super. Es setzt sich immer weiter durch. Niemand muss mehr nervig aus der Dokumentation Copy und Paste machen. Alles super spitzenmäßig automatisiert. Der Chef findet es auch ganz toll, weil jetzt sind ja alle DevOps. Da sind wir jetzt ja ein super innovatives Unternehmen. Jetzt müssen wir nur noch über Docker-Container benutzen und dann geht's ab. Alle finden es ganz toll. Es entwickelt sich prächtig weiter. Alle schreiben fleißig CM-Code. Früher hat nur einer geschrieben. Der hat das, was er da gemacht hat, immer hundertprozentig verstanden. Jetzt schreiben aber ganz viele gleichzeitig. Und wie das halt bei so großen IT-Projekten ist, ist ein bisschen eine Binsenweisheit, man hat bei so großen Projekten nie hundertprozentig Einsicht, was der andere gerade macht, was die Aktion, die man gerade ausführt oder die Änderung, die man das Change hat, was man hat, was es für Nebeneffekte hat. Und es kommt, wie es kommen muss. Eines Tages geht irgendein Service offline, nachdem das Konfigurationsmanagement dass ein neuer Change ausgerollt wurde, Service ist offline, keiner weiß wirklich, woran es liegt. Der eine sagt, works in my machine. Der andere sagt, gestern ging es noch, große Ratlosigkeit. Ja, Kunde sauer, Chef sauer, großer Katzenjammer. Kennt ihr vielleicht alle. So. Ja, was war es am Ende? Irgendein trivialer Typo. Kennen wir alle, ne? Passiert viel zu oft, viel zu häufig. So, dann kommt Schweinchen Schlau. Der ist halt Softwareentwickler im gleichen Unternehmen und fragt sich, wie sowas passieren kann. Testet ihr euren Code nicht? Große Ratlosigkeit. Wie soll man das denn testen? Naja, sagt der eine, ich teste das immer auf meinem Rechner, mit Works in meiner Maschine. Der andere sagt, ich teste das immer in der Produktivumgebung. Der andere baut sich ein unheimlich aufwendiges VM-Setup. Ja. Alles in allem gibt es kein strukturiertes Testen. Jeder macht es halt, wie er denkt. Nach bestem Wissen und Gewissen. Und nach charakterlicher Veranlagung. Ja. So, mal kurz zur Motivation. Was ich heute beschreibe, ist eine Herangehensweise, wie man mit einem Werkzeug, das einem dabei unterstützt, Tests fürs Konfigurationsmanagement einführen kann. Nur das Werkzeug ist natürlich nur die halbe Miete. Was dahinter steht, ist eine ganze Kultur. Und die Kultur, die kann man nicht nur durch ein Werkzeug gewinnen. Also da ist das ganze Team selber gefragt, dass man die Vorzüge des Ganzen erkennt, dass man ruhig schlafen kann, dass man auch mutig Änderungen machen kann, weil man weiß, wenn wir haben Tests und die beschützen uns vor solchen Missgeschicken, wie ich uns gerade beschrieben habe. Okay, soviel zur Motivation. Also, heute geht es um Test Kitchen. Ja, wie man vermuten kann, der Name kommt aus dem Chefkontext. Im Chefkontext haben die irgendwann angefangen, alles Karlauer-mäßig mit irgendwelchen Sachen, die mit Kochen zu tun haben, zu deklarieren. Deshalb Test Kitchen, Testküche, vielleicht eher Versuchsküche, aber Versuchsküche würde ich lieber nicht sagen. Wenn das die Geschäftsführung hört, da darf ich nicht, das nicht mehr benutzen wahrscheinlich. Also Test Kitchen ist ein Testharnisch. Ich habe auch nicht gewusst, was ein Testharnisch ist, weil ich bin kein Entwickler. Also habe ich bei Wikipedia nachgeschaut. Deutsche Wikipedia, da war die Definition ziemlich schlecht, also habe ich nach alternativen Fakten gesucht. Ich habe es in der englischen Wikipedia gefunden. Ja. Und was steht da? In Software Testing, Test Harness or Automated Test Framework is a collection of software and test data configured to test a program unit, running it under varying conditions and monitoring its behavior and outputs. Ja, besser könnte ich es auch nicht erklären, wenn ich es überhaupt erklären könnte. Also Test Kitchen ist ein Testharnisch. Es hilft uns dabei zu testen. Weil, wie wir schon festgestellt haben, in unserem Szenario ist das Testen ist halt immer schmerzhaft. Also, ja. Und nicht jeder macht es gleich und das hilft uns dabei. Okay. So, Test Kitchen hat verschiedene Treiber. Das Wort Treiber ist ein bisschen, also ich habe es einfach übersetzt, eigentlich in Englisch heißt es Driver. Denken wir mal an Hardware-Treiber oder so, aber die Funktionalität ist ja, das, was es eigentlich macht, ist eigentlich ähnlich. Es bietet mir die Möglichkeit, irgendwelche Ressourcen zu nutzen. Test Kitchen bietet Treiber für verschiedene Cloud-Anbieter und Virtualisierungs- bzw. Container-Technologien. Wieder wären Amazon, EC2, CloudStack, hatten wir vorhin das Thema. Für DigitalOcean, Rackspace, OpenStack, Wagen, Docker, Elixir, Container. Die Reihenfolge ist so einigermaßen alphabetisch geordnet, nur dass sich hier keiner benachteiligt fühlt. Genau. Diese Plattform unterstützt das alles. Also ich kann sozusagen meine Testinstanzen auf diesen genannten Cloud-Plattformen ausführen. Es gibt noch viel mehr. Da war dann aber kein Platz mehr auf der Folie. Und teilweise sind die Treiber auch von ein bisschen exotischeren Sachen sind nicht so gut gepflegt. So. Okay. Test Kitchen unterstützt mehrere verschiedene Test-Frameworks. Wieder zum Beispiel wären BATS, das ist halt für Bash, ne? SHUnit 2, RSpec, ServerSpec und InSpec. Oder habe ich ein Typo? InSpec schreibt man mit großem S. Naja, hat keiner gesehen, oder? Gut. Ja. Heute, das Thema Test Frameworks ist ein Thema für sich. Da könnte ich stundenlang drüber referieren. Heute widme ich mich hauptsächlich, auch wenn nur oberflächlich, InSpec. Was das genau ist, erkläre ich später nochmal. Genau, also ja, die Treiber und die Test Frameworks und jetzt, genau, so. Nächster Schritt, Installation von Test Kitchen. Ja, meine Empfehlung ist Chef Development Kit. Das gibt es unter dieser URL. Ist ein Package, da ist alles dabei. Ich habe eine passende Ruby-Version, was ja immer ein bisschen schmerzhaft sein kann teilweise, wenn man eine Ruby-Version, die auch mit den ganzen mit Test Kitchen läuft. Management von Ruby-Versionen, wenn man gerade was aktuell, eine aktuellere Ruby-Version braucht und man hat eine Distribution, die gut abgehangen ist, dann ist das mal ein bisschen ein Problem. Das ist alles self-contained. Das würde ich absolut empfehlen. ShiftDK bringt noch mehr mit. Das bringt eigentlich die ganze Toolkette, die man braucht, um mit Chef zu arbeiten. Test Kitchen ist unter anderem dabei. Oder man kann halt den schmerzhaften Weg gehen und kann sich über Ruby Jam rein installieren. Da muss man aber dafür sorgen, dass man eine passende Ruby-Version hat. Viel Spaß dabei. Ich würde echt das Paket benutzen. Das gibt es übrigens für Windows, für Mac, für alles Mögliche. Okay, so. Jetzt geht's schon los. Kommen wir zur Syntax. Ich werde das mal so grob erklären, wie man Test Kitchen konfiguriert. Wie man hier sieht, habe ich eine Konfigurationsdatei in einem YAML-Format. Das ist nur ein exemplarisches Beispiel, an dem ich mal so ein paar Punkte durchexerziere. Ich habe den Provider, / Driver, ich habe deshalb Provider geschrieben, weil teilweise wird das auch Provider genannt. Wenn man zum Beispiel danach sucht, das ist noch nicht so ganz konsistent. In der Konfigurationsdatei wird es als Driver bezeichnet, aber es wird auch oft von dem Provider gesprochen. Der Driver in dem Fall ist Raygrant, wie man sieht. Es gehen auch alle möglichen anderen, die ich vorhin schon beschrieben hatte. Dann gibt es den Provisioner. Das ist, da legt man die Konfigurationsmanagement-Software fest, die man benutzen will und deren Modus. Dazu komme ich später noch ein paar Erläuterungen. In dem Falle wäre es einfach Chef Zero. Ich kann aber auch Ansible eintragen oder Puppet oder was auch immer. Ach so, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Heute geht's. Ich werde heute Ansible abfrühstücken, Puppet und Chef für Solstick, weil leider kein Platz mehr. Mal eine kurze Umfrage. Wer von euch benutzt Ansible so? Ach du Schreck. Okay, wer benutzt Chef? Okay, ich mag euch. Wer benutzt Puppet? Okay. Interessant. Also, ja. Gut. Okay. Also, weiter geht's. Dann gibt's Plattforms. Ja, wie der Name schon sagt und wie man vermuten kann, ne? Da kann man die Plattform angeben, die man testen will. Also, Plattform meint in dem Sinne halt das Betriebssystem oder die Distribution. In dem Fall, wenn das halt ein CentOS, ein Ubuntu und sogar ein Windows geht. Ja, man kann es kaum glauben. Windows kann man damit auch testen. Die Chefleute, die, also Opscode eigentlich, die hinter Chef stehen, die legen sehr viel Wert darauf, dass man auch Windows testen kann. Soll angeblich sehr gut funktionieren. Ich habe es noch nie ausprobiert. Dann gibt es die Suites. Das sind einfach Sammlungen von Tests, die man gegen seine Plattform dann testet. Also in dem Falle wäre das zum Beispiel, es gibt halt zwei verschiedene Suites. Die eine heißt Client und die testet halt den PostgreSQL-Client und die, Rezept dafür. Und das andere heißt halt Server, testet halt einen Server. Jeweils immer gegen alle Plattformen. Also ich würde jetzt sagen, den Client auf CentOS testen, auf Ubuntu, auf Windows und den Server auf CentOS, Ubuntu und Windows. Und jetzt noch, was ich bei Bedarf an Syntaxelementen brauche, ist den Verifier. Den kann ich halt ändern. Das ist das Test-Framework, was ich vorhin angesprochen hatte. In unserem Fall benutzen wir jetzt InSpec. Ich kann da aber auch ServerSpec, Batch oder was auch immer angeben. Das muss man aber eigentlich nicht setzen. Da reicht das Default aus. Und wenn man halt Windows benutzen will, kann man den Transport ändern. Default ist SSH, kann aber auch WinRM benutzen, wenn man halt mit Windows rumtesten will. So, jetzt komme ich zum Thema Provisioner im Detail. Ja, für Chef habe ich Chef Solo. Ich betreibe damit Chef im Solo-Modus, also das heißt ohne Chef-Server. Die Aufwendigkeitsablösung von Cookbooks mit Bergshelf. Ich habe da mal so einen Bergs-File reingeschrieben, wie das aussieht. Ja, kennt man vielleicht. Damit löse ich halt die Abhängigkeiten auf, wenn ich ein Rezept ausführe. Und ich habe irgendwelche externen Abhängigkeiten zu irgendeinen externen Cookbooks, dann kann ich das über das Bergs-File machen. Ansonsten müsste ich halt alles von Hand reinkopieren und runterladen und so weiter und so fort. Dann gibt es Chef Zero. ChefZero besteht aus einem Chef-Agent plus ChefZero und ChefZero ist ein In-Memory-Chef-Server. Klingt total verrückt, aber es ist halt ein kompletter Chef-Server, der ad hoc in Arbeitsspeicher geladen wird und auch keinen persistenten Storage hat. Den kann man halt in dem Testfall benutzen. Sieht dann so aus, dass sozusagen Localhost dieser ChefZero-Server läuft und die Maschine sich mit dem Agent zu Localhost verbindet. Man kann dann auch komplexere Setups aufbauen, dass man ad hoc sogar einen ChefZero-Server für mehrere Agents aufbaut, aber das würde jetzt zu weit führen. Genau, die Abhängigkeitsauflösung passiert wieder mit Bergshelf. Kurz zu Bergshelf. In das Bergshelf kann man Ruby-Code reinschreiben. Und da kann man halt lustige Sachen mitmachen. Also sowas hier. Sodass, wenn die abhängig, wenn Kitchen versucht, die Module runterzuladen, ich meine, Entschuldigung, Cookbooks, bei drei Konfigurationsmanagement-Sprachen kommt man manchmal ein bisschen mit den Begriffen durcheinander. Also wenn ich versuche, die Cookbooks aufzulösen, dann rattert das halt über meinen Works-File und würde mich in dem Fall fragen, ob ich nicht mal mein Passwort angeben kann und halt Damage machen. Muss man aufpassen. Also kann man vielleicht mal als Scherz für die Kollegen platzieren? Ja, vielleicht auch nicht, besser nicht. Genau, weiter geht's. Kommen wir zu Ansible. Der Provisioner für Ansible heißt Kitchen Ansible. Ja, eigentlich ist es ähnlich. Die Abhängigkeitsauflösung passiert mit Library in Ansible, in einem Ansible-File. Ist ähnlich, Syntax ist ein bisschen anders. Genau. Der Unterschied ist halt zu Chef. Es gibt halt bei Ansible aus dem halt nicht wirklich einen Server, außer bei, wenn man Tor benutzt, aber da ist mein Ansible-Wissen nicht gut genug. Ich habe das noch nie benutzt. Ich mache also ist immer Standalone. Ja. Genau. Weiter geht's mit Puppet. Bei Puppet gibt es wieder zwei Möglichkeiten, ähnlich wie bei Chef. Es gibt Puppet Apply, also Standalone-Betrieb, ne? Ohne Puppet Master. Die Abhängigkeitsauflösung von Modulen passiert dann mit Library in Puppet. Ist ähnlich wie bei Ansible, wo ich dann mit Library in Ansible das mache. Genau. Hier muss. Oh. Ich habe so ein Firefox ausprobiert, da hat es drauf gepasst. Na schön. Web ist schön. Gut. So. Okay. Ja. Dann gibt es einen Puppet Agent. Ja, benötigt aber einen Puppet Master. Es gibt nicht die Möglichkeit, wie mit ChefZero, ad hoc einen Puppet Server im Arbeitsspeicher zu starten. Ad hoc geht nicht. Braucht man einen externen Puppet Master, muss man sich irgendeinen installieren, besorgen, dass er da ist. Wenn man das hat, muss man den noch angeben in dem Kitchen-File und kann ihn dann benutzen. Auch für seine Testszenarien. Abhängigkeitsauflösung, ja, wieder mit, wie schon vorher beschrieben, Puppet Apply mit Library in Puppet. So. Test Kitchen im Einsatz. So, jetzt beschreibe ich mal kurz, wie man Test Kitchen benutzt bei der täglichen Entwicklungsarbeit. Die Phasen von Test Kitchen. Als erstes haben wir manuelles Prüfen in Integrationstests. Also, das, was ich da geschrieben habe, lässt sich das denn überhaupt ausführen? Dazu benutze ich Kitchen Converge. Ja, Converge ist so ein bisschen Chefsprech. Ich rede immer von Convergen. Ja, meine Kollegen fragen mich immer, was machst denn du gerade? Musst du nicht arbeiten? Dann sage ich, nee, ich converge gerade. Ist halt die kompilieren. Muss man halt warten, dass irgendwas passiert und fertig ist. Convergen heißt das deshalb, weil man irgendwie so den Ist-Zustand zum Soll-Zustand konvergieren lässt. Deshalb heißt das konvergieren. Naja, gut. Genau, wenn das dann durchgelaufen ist und alles geklappt hat, keine Probleme, dann kann ich mit Kitchen Login mich in meine VM, in meinen Container, in was auch immer ich für einen Treiber benutze, kann mich halt in die Instanz einloggen und kann dort im Filesystem rumstöbern, gucken, ob alles richtig ist, ob alles funktioniert, ob alles so sein soll, wie es ist. Ja, es ist halt immer noch manuelles Prüfen. Genau. So, das kann man jetzt noch anreichern. Mit einem automatischen Akzeptanztest, / Auditing. Dazu benutze ich Kitchen Verify. So. Und es gibt auch komplett selbstständige Testläufe, die heißt den Kitchen Test, da mache ich halt einen automatischen Kitchen Converge, dann mache ich einen Kitchen Verify, also teste, ich baue alles auf, ich teste alles. Und wenn alles geklappt hat, dann reiße ich den ganzen, das ganze Testszenario wieder weg. Genau, so, genug. Genug der trockenen Theorie. Ich zeige das denen dann nochmal in einer Live-Demo an einem kleinen Beispiel für alle, für Puppet Chef und Ansible. So, dieses Kitchen Test könnte man dann zum Beispiel auch in den Continuous Integration oder Continuous Delivery System integrieren, sodass automatisch Tests ausgeführt werden. Die gucken, ob das alles so ist, wie es sein sollte, ob sie es integrieren lässt. Und ob meine Akzeptanz, ob ein Akzeptanztest durchläuft. Zu einem Akzeptanztest komme ich später noch. Das erläutere ich dann noch. Genau. Da steht es: Integrationstest plus automatischer Akzeptanztest. Das ist das Kitchen-Test. So. So. Kommen wir zu automatisierten Akzeptanztest-Auditing. Dazu benutze ich InSpec. InSpec, ja, ist ein Auditing- und Testing-Framework für Infrastruktur. Als BWLer würde man sagen, das habe ich von der InSpec Homepage, da steht ganz großtrabend, InSpec is Compliance as Code. Ich habe zum Beispiel nicht wirklich gewusst, was Compliance ist, weil in unserem Unternehmen gibt es zwar auch Compliance, aber es gibt keinen Compliance Officer. Wer weiß denn, was Compliance ist? Okay. Meine leidenhafte Erklärung ist, es ist einfach, in einem Unternehmen generell gibt es, Compliance heißt einfach, dass es gewisse Spielregeln gibt, an die man sich hält, um es mal verallgemein zu formulieren. Das hat damit zu tun, dass man sich zum Beispiel nicht bestechen lässt, das hat damit zu tun, was für SSH-Ciphers man benutzt, das hat damit zu tun, dass man in der Außenwirkung auf bestimmte Dinge achtet und so weiter und so fort. Das umfasst einfach das ganze Verhalten von Mitarbeitern im Unternehmen, wenn die irgendwas machen. Dann muss das compliant sein. Es klingt sehr hochtrabend. Eigentlich ist es ganz einfach, IT-seitig. Wir benutzen für InSpec wieder eine YAML geschriebene, ist es YAML? Nee, ist glaube ich nicht YAML, ist es irgendwas Ruby-artiges. Eine Konfigurationsdateien, wo wir Zustände beschreiben, die wir dann testen. Und das Gute bei InSpec ist, InSpec ist eine der letzte Spross in der Evolution. InSpec basiert ursprünglich auf RSpec. RSpec ist ein Framework zum Unit-Testen und Ruby. Achso, übrigens, alles in Ruby geschrieben. Ne? Also gut, nicht, dass ihr euch wundert. Habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen. Also Test Kitchen ist alles in Ruby geschrieben. RSpec auch. Und auf RSpec aufbauen wurde dann später Chef-Spec entwickelt, das war immer noch Unit-Testing, dann Server-Spec. Der große Unterschied ist bei Server-Spec und infolgedessen auch bei InSpec, was der Nachfolger von Server-Spec ist, dass ich nicht nur Unit-Tests machen kann, sondern dass ich wirkliche reale Systeme, wirkliche reale Infrastruktur testen kann und behandeln kann wie in einem Unit-Test. In dem Fall sieht man halt, es ist bloß eine Beispielkonfiguration, dass ich halt Ich beschreibe halt, es ist eigentlich nochmal Konfigurationsmanagement neben meinem Konfigurationsmanagement. Ich muss so sagen, für meinen Test, wie das halt bei Testen so ist, alles nochmal beschreiben. In dem Fall beschreibe ich halt einen Datei. Dann gucke ich, die soll da sein. Und dann gucke ich, was die für Berechtigungen gesetzt hat. Genau. Gleichzeitig gucke ich, ob in meiner Datei der String Port vorkommt und ob der 8080 halt ist. Und ich gucke, ob Port 8080, ob da auch was lauscht. Einfaches Beispiel. Link zur Website ist unten nochmal angegeben, super fancy. Die haben, glaube ich, es gab ein Unternehmen, das hat ServerSpec geforkt, weiterentwickelt und die wurden dann letztens gekauft. Von OpsCode, also der Unternehmen hinter Chef. Und die haben jetzt InSpec draus gemacht und hängen das an die große Glocke. Was ist der große Unterschied zwischen ServerSpec und InSpec? Der große Unterschied ist, ich brauche für InSpec weniger Boilerplate, um erstmal das Skript, um meine Infrastruktur zu beschreiben. Und ich kann noch Metadateninformationen reinflechten, sodass meine Security-Auditoren oder meine InfoSec-Leute oder wer auch immer Schweregrade von nicht erfüllten Akzeptanztests daraus lesen können. Habe ich jetzt mal weggelassen. War für mich jetzt nicht so interessant. Für mich ist alles gleich schlimm. So, okay. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt gibt es eine Live-Demo. Ich habe ein Beispiel Cookbook, ein Beispiel Playbook und ein Beispiel Manifest geschrieben, das jeweils Nginx installiert. Genau, und das war es auch schon. wir prüfen dann noch einige Dinge, zum Beispiel, ob der Dienst läuft und ob der Port zu erreichen ist. Da werde ich euch jetzt mal zeigen, wie zu sagen, dass dieses ganze Handling mit Kitchen ist. Okay, los geht's. Achtung, wo bin ich? So. Jetzt muss ich noch das Fenster hier rüberschieben. So. Okay. Muss ich ein bisschen verdrehen hier. So. Erstmal splitten wir das hier. Kann man es einigermaßen lesen? Gut. Okay, also ich habe jetzt hier drei Fensterchen. So. Jetzt hier. So. Hier oben machen wir jetzt mal. Das heißt KitchenNet, mein Demo-Projekt. KitchenNet ist so eine kleine Küchenzeile. Habe ich auch nicht gewusst. Ich habe noch ein Diminutiv von Kitchen geguckt, der war KitchenNet. Ja, wieder was dazugelernt. Unnützes Wissen, könnt ihr ja mal demnächst anbringen. So, hier machen wir dann. Ups. Schlecht blind tippen, merke ich gerade. So. Und hier das Ganze nochmal verpappelt. So, jetzt machen wir synchronisieren wieder alles. Was ist das schön? So. Wenn wir, wie man jetzt sieht, das sind da typische Verzeichnisse von diversen Konfigurationsmanagement-Rollen, Cookbooks, Playbooks, Manifesten, nennt es wie ihr es wollt. Gibt es dafür eigentlich einen Oberbegriff? Müsste man eigentlich mal definieren. Ein Abstraktionslayer für Konfigurationsmanagement-Diskussionen oder so. Ich sehe halt die entsprechenden Strukturen jeweils. Erstes, was ich mache, wenn ich will gucken, okay, was für Suites gibt es denn überhaupt zum Testen? Gebe ich mal schön ein hier. Kitchen. Test übrigens. Completion geht nicht. Schande. Benutze keine Z-Shell. Nein, was habe ich getan? Ich habe das falsche Kommando eingegeben. Ich wollte Kitchen List eingeben. Waschen im nächsten Schritt. Sorry. Okay. Also, man sieht, es gibt genau ein Testszenario. Das ist, heißt halt Ubuntu 16.04. Der Driver ist Raygrant. Oben benutze ich als Provisioner Ansible und drunter Chef Zero und unten Puppet Apply. Transport sieht man, YSH und der Verifier ist Inspec. So. Last Action, not created, naja, haben wir ja gerade abgebrochen. Und Last Error, ist auch nichts da. Okay, dann, was hatten wir vor uns? Jetzt machen wir erstmal Kitchen Converge. Also, Integrationstest und dann selber reingehen und gucken. Man kann Kitchen versteht regex, also ich könnte das einfach so schreiben. Es muss dann eindeutig sein. Ich glaube, C würde sogar auch funktionieren. Aus pädagogischen Gründen schreibe ich jetzt mal aus. Ups, Converge, das ist natürlich Quatsch. Ich kann angeben, welche Instanz ich convergen will. Wenn ich es nicht mache, mache ich immer alle. In dem Fall mache ich alle. Okay, wir würden das jetzt überall gleichzeitig ausführen. Was meint ihr denn? Also die Cookbooks, Manifeste, Playbooks, was auch immer, die sehen ungefähr gleich aus. Was meint ihr denn? Was ist zuerst fertig? Wer ist für Ansible? Okay, wer meint, Chef ist zuerst fertig? Keiner? Boah, kommt. Und Puppet? Naja, ich frage schon gar nicht mehr. Gut. Das Testszenario ist natürlich ein bisschen, naja, nicht ganz so repräsentativ, weil das läuft alles auf meinem Notebook. Die kämpfen alle um meine SSD und auch um Netzzugang und so weiter. Probieren wir es mal aus. Bin mal gespannt, ob es klappt. Gestern hatte ich irgendwelche lustigen Race Conditions, dass immer eins nicht funktioniert hat, aber okay. Na dann gucken wir mal. Dauert ungefähr so, weiß nicht, zu Hause hat es irgendwie so 3 Minuten oder so gedauert. Im Durchschnitt. Ich verrate jetzt nicht bei wem. Gut. Ich mache mal die Schriftgröße ein bisschen kleiner. So, los geht's. Der Lüfter von meinem Notebook geht an. Da passiert was. Wie man sieht, man wundert sich ja, ich gebe einfach hier Default Ubuntu irgendwas an. Große Magie. Hintenrum läuft halt Vagrant und Vagrant bezieht automatisch halt Images, sogenannte Bento-Images. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Also Vagrant provisioniert jetzt erstmal meine VM. Genau. Ups. Eins ging schon mal in die Hose. Was war das, was nicht ging? Ah, Chef hat nicht geklappt. Oh, Schande. Nein, das ist nicht da. Ja, ich hätte natürlich, also normalerweise hätte, ich habe gestern Abend einfach die Kiste zugeklappt. Ist nicht weiter schlimm. Dann machen wir hier erstmal einen Destroy. Achtung. So. Einreisen geht schnell, ist wie im echten Leben. So. Mal gucken, ob das jetzt klappt. So. Gut. Konnte ja mal was klappen heute. Heute früh habe ich mein Notebook neu gestartet. Kam in der init.rum.fs. Shell raus. War nicht so schön. Dann Filesystem-Check ausgeführt, alles hat funktioniert, dann bin ich auf dem Weg hierhin. Meinte der Netzzugbegleiter, wir haben einen Gleisbruch. Gut. Man kann halt nicht überall testen. Das echte Leben hat manchmal keine Tests und deshalb testen wir hier, weil so viel kaputt gehen kann. Überall Technologie geht immer kaputt. Gut. Natürlich ist das jetzt, jetzt müssen wir auf die Zeiten gucken. Es ist nicht mehr wirklich ein Rennen. Natürlich ist jetzt, mal gucken, Puppet oder Ansible? Ich bin ja gespannt. Oh, rot. man muss dazu sagen, da wird überall, also da wird halt so der Host, die VM wird installiert, dann wird jeweils Puppet installiert. Oh, Ansible ist fertig, aber guck mal. Haha. Puppet ist eher fertig gewesen. Aber man muss gucken, also die reale Laufzeit, das ist faszinierend. Und ich habe hier keine Sleeps oder so reingesetzt. Ne? Also das ist, auch wenn ich es gerne machen würde, aber das Lustige ist, bei diesem Fall, die Laufzeiten von allen waren ungefähr gleich. Wobei halt das Szenario nicht ganz repräsentativ ist, weil es wird vorher immer jeweils die jeweilige Konfigurationsmanagement-Software installiert und die Pakete sind ja auch verschieden groß. Und also eigentlich müsste, das Test-Setup ist eigentlich, es ist einfach nur, es ist nicht wirklich repräsentativ. Okay. So, sind alle fertig jetzt, ne? Cool. Aber man sieht zum Beispiel, dass der dann wesentlich schneller ist, wenn die anderen beiden schon fertig sind. gut. Ja. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich besser arbeite, wenn meine Kollegen zu Hause sind. Gut. Okay, das lief alles durch. Naja, jetzt machen wir mal Folgendes. Also einloggen würde ich jetzt ersparen. Ihr wisst alle, wie ein Filesystem aussieht. Machen wir wieder. Testen wir wieder mal. Wenn ich jetzt Test eingebe, da ich ja schon aufgebaut habe. Ups, er fängt von vorne an. Okay, lass mal machen. Dauert ja nur 3 Minuten. Das ist interessant. Ich hätte Verify eingeben müssen, nicht Test. Naja, egal. Jetzt macht das halt nochmal von vorne, reißt alles ab, baut alles neu auf und so weiter und so fort. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal, wer jetzt der Erste ist. Gut, wenn das dann fertig ist, werde ich euch zeigen, dass interessant ist jetzt das Ergebnis des Tests. Es gibt halt jetzt am Ende so eine Ausgabe, wie in einem Unit-Testing halt übrig, wo ich halt meine Tests sehe und dann halt einen grünen Haken oder halt ein Häkchen, wenn es in die Hose gegangen ist. Da oben ging's schon wieder, hat schon irgendwas wieder was nicht geklappt. Ja, das gleiche Problem. So. Kommt halt ein Häkchen dran. Also mache ich hier nochmal. Irgendwie, also um die Ecke tippen ist echt schwierig. Test. Kommt dann das Häkchen dran. Diese ganzen Artefakte, nenne ich sie mal. also meine Playbook, mein Cookbook und mein Manifest, was ich geschrieben habe, kann man auch über GitHub dann beziehen und sich das mal im Detail angucken, was ich da veranstaltet habe. Bitte nicht aufregen. Ich arbeite hauptsächlich mit Chef und Puppet habe ich früher mal gemacht und Ansible, naja, ich kann da zur Not ein Rad wechseln, das geht, aber das war es auch schon. Sieht vielleicht ein bisschen dilettantisch aus, was ich da geschrieben habe. Ist halt von jemandem geschrieben, der nicht wirklich jeden Tag damit arbeitet. Es ging ja mir um den Demo-Fall. Könnt ihr euch mal angucken. Wir warten jetzt noch kurz darauf. Die Zeit wird knapp. Dass es fertig ist. Und dann zeige ich euch hoffentlich dann bald die Ausgabe. Okay. So. Dazu muss man noch sagen, es gibt auch andere Möglichkeiten zu testen. Ansible hat, glaube ich, ein Assert-Modul, soweit ich weiß. Das kann man benutzen. Habt ihr noch anderweitige Erfahrung? Okay. Es ist fertig. Zumindest einer ist schon fertig. Während Villa Riba noch converged, ist Villa Bachhof schon fertig. Zeigen wir das mal groß hier. Genau, in dem Fall habe ich einen Test geschrieben, zwei Tests, und zwar Nginx is listening on port 80. Juhu, grün! Und der Running Service called Nginx ist auch da. Ich zeige mal kurz noch. Copy and paste hier. Ich zeige mal kurz, wie der Test aussieht. So sieht der Test aus, den ich geschrieben habe. Describe Nginx, do it is listening on port 80. Also guck einfach, ob das Ding auf port 80 läuft. Und ich habe geguckt, dass ein Service läuft. Hat alles geklappt. Super. Spitzenmäßig. Test durchgelaufen. Gut. Okay. Genau. Require Service Spec. Ja. Das Lustige ist, da steht Service Spec, aber er benutzt InSpec. Die sind kompatibel. Genau. So, leider habe ich jetzt wieder alles abgerissen, sodass ich euch gar nicht zeigen kann, dass der Webserver wirklich funktioniert hat. Ärgerlich. Okay. Gut. Oben ist der jetzt auch fertig, der andere baut noch. Okay. Das wäre es erstmal damit. Kurze Einführung, wie man Test Kitchen benutzt. Dann lassen wir es noch durchlaufen. Okay. Ich mache hier nochmal einen Convert, weil ich ja, ich habe so eine schöne Demo gemacht, ich will das unbedingt nochmal zeigen, dass man das sieht im Webbrowser. Genau, oben der ist auch fertig. Gut. So, mal Frage ans Publikum. Bei euch im Unternehmen oder privat oder wie auch immer, wie testet ihr euren Konfigurationsmanagement-Code? So generell, gibt es irgendwelche Ideen, wie Vorgehensweisen, die abweichen von dem, was ich beschrieben habe? Also jeder testet halt irgendwie irgendwelche Frameworks, die man kennen sollte, kennen muss. Okay, große Fragen der Gesichter. Der User, ja? Der User testet. Okay, gut. Das ist natürlich für ein Startup zum Beispiel, ist halt das mit dem User so eine Sache, du hast halt nicht so viele User und die verschleißen halt auch sehr schnell. Ja, der User testet. Ja, ich kenne das auch von, ich habe vorher bei einem großen, bekannten Unternehmen mit 3 Buchstaben gearbeitet. Da war das oft auch so. Das kann man sich halt nicht immer leisten. Genau, wir warten jetzt noch kurz. Da oben, der ist auch fertig. Den schicke ich auch nochmal in den Testmodus. Nee, den habe ich nicht angehalten. Die Konsole ist blockiert. Ich glaube, am Ende ist der sogar schon fertig. Mache ich nochmal einen Converge. Converge. Ah. Das ist aber ein interessanter Effekt, dass man mit Tmux das anhalten kann. Gut, der zerstört die jetzt. Okay, alles gut. Bisschen schade für meine Demo, weil. Okay. Okay, der hat ganz schön lang gebraucht. Ich mache hier auch nochmal einen Converge. So. Also die Idee, die man halt hat, ist halt, wenn man Konfigurationsmanagement-Code schreibt, ist man, dass man sozusagen idealerweise sollte man erst die Tests schreiben, für halt ein paar grundlegende Bedingungen. Das muss nicht super komplex sein, das kann einfach nur Ports prüfen sein, gucken, ob der Dienst läuft. Und so habe ich mit 20% Aufwand 80% meiner Fälle abgefrühstückt, so ein bisschen Pareto-Prinzip, und bin da auch auf der sicheren Seite, sodass, wenn ich nachts um 3 mein ehrliches Change-Chat ausrolle, nicht alles kaputt rammel. Genau, so. Okay. Macht der hier unten was? Ja, ich hätte mal Enter drücken müssen. Na gut, wenn noch nicht mal das klappt heute. So. Okay. Wie man sieht, ich benutze Vagrant. Ich kann, wenn ich zum Beispiel keinen Treiber habe für meine Cloud-Plattform, kann ich auch gucken, ob es vielleicht bei Vagrant was gibt. Vagrant kann ja auch verschiedenste Technologien im Hintergrund benutzen. Ich benutze das, habe das mal teilweise benutzt mit Vagrant und libvirt, um alles abzufrühstücken, was libvirt kann. Okay. Da ist noch eine Warnung, ne? Meckert darum, man sollte halt, wenn man Abhängigkeiten hat, sollte man die halt, und man hat eine Produktivumgebung, sollte man die halt pinnen auf eine Versionsnummer, weil wenn irgendjemand der Meinung ist, er muss jetzt ein neues Feature einführen in seinem Modul, upstream, was alles da knackt, dann ist das halt immer ärgerlich. So, Kitchen ist finished, sieht gut aus, Puppet dürfte funktionieren. Dann komme ich mal zurück zu meiner Folie, wo ich dann hier Puppet dürfte fertig sein. Interessante Artefakte gibt es immer hier. Ich klicke einfach mal so drauf. Ha! Puppet läuft. Mal gucken, ob ist übrigens aus der Get Down. Die nette Dame. Hier geht noch nichts. Geht hier was? Chef, läuft auch schon. Okay. Warten wir noch auf Ansible. Echt keine Absicht. So, dürfte mittlerweile auch gehen. Ja, Ansible ist auch da. Okay, so. Hab halt fertig converged, alles durchgelaufen, Tests laufen durch. Was könnte ich jetzt noch machen? Ich könnte jetzt zum Beispiel mal den Test anpassen. Also ich habe zwei Möglichkeiten, meinen Test scheitern zu lassen. Entweder ich verbiege halt meinen Test oder ich vergurke halt meine Konfiguration. In dem Falle wäre es jetzt einfacher, ich würde einfach mal zum Beispiel für den Fall hier oben die Konfiguration umbiegen. Also meine Testbedingungen, ich mache CAT-CAT, ist ja lustig. Achtung. Ich mache einfach mal aus Port 80, also erwartet, das was oben steht, dieses it, das ist nur Freitext, da kann man was Beliebiges reinschreiben. Das ist einfach nur, damit man es besser versteht, was man eigentlich macht. So, und wenn ich jetzt hier sozusagen jetzt hier einen Kitchen Verify ausführe, das was ich vorhin nicht richtig gemacht habe, dann führt er nur den Test aus. Ja, und der sieht, wie man sieht, ist in die Hose gegangen. Ups. Stopp, warum geht denn das Zoom nicht? Naja, machen wir es so. Ja, meckert halt rum, ne? Sogar mit schönem Unicode-Charakter. Warum dann Durchmesserzeichen, das weiß ich auch nicht. Listening on Port 80, also ja, wäre in dem Fall halt die Direktive gewesen, wo wir 8080 spezifiziert haben, sagt halt, nee, ist nicht, funktioniert nicht, da musst du noch mal ran. Genau, und so kann man halt sich einen InSpec-Regeln aufbauen, die dafür sorgen, dass man seine Infrastruktur testen kann. Okay, so, ich wäre damit eigentlich so gut wie durch. Bis wann geht der Talk eigentlich, Sessionleiter? Okay, gut. So, so viel dazu. Okay, das ging jetzt doch alles viel besser und schneller, als ich dachte, nach der großen ganzen Fiasko-Serie. Ich stelle dann diese ganzen Kitchen-Nets, die ich hier gebastelt habe, mal unter meinen GitHub-Account online. So. Na. Das ist echt unglaublich, wie schlecht man über... So. Okay. Genau. Ja. Also, ganze Kontaktdaten von mir. Cloud and Heat und so weiter. Achso, zu Cloud and Heat muss ich noch sagen, weil wir bauen Rechenzentren und die sind halt hocheffizient. Und wir erreichen, was uns vielleicht auch, worauf wir ein bisschen stolz waren in der letzten Zeit, wir erreichen eine Power Usage Efficiency, schwieriges Wort, von 1,014. Facebook, glaube ich, schafft 1,02, sodass wir sozusagen, also wir haben ewig lange recherchiert, aber wir haben sozusagen das energieeffizienteste Rechenzentrum der Welt. Da sind wir ein bisschen stolz drauf. Genau. Also wenn ihr ein Rechenzentrum braucht, was energieeffizient ist und was eure Heizung auch mit Warmwasser versorgt und dadurch Kosten spart ohne Ende, dann könnt ihr mit uns ja mal in Kontakt treten. Wir haben mittlerweile auch eine etwas kleinere Lösung, nennt sich Data Center in der Box. Ist so ein komplettes Rack, was komplett autark läuft. Was einfach Hyperkonvergenz euch Rechenleistung zur Verfügung stellt. Auch mit Wasserkühlung. Genau, meine ganzen Kontaktdaten. Mein GitHub-Account ist da. Da werde ich das hochladen. Genau. So. Okay. Gibt es denn noch Fragen dazu? Ja?
Also, dass du immer alles neu aufbaust, ist ja der triviale Fall. Jetzt sind wir ja aber in einem produktiven Betrieb und haben da Beispiel 30 Puppet-Module und noch 20 aus der Forge. Und jetzt wollen wir irgendwas ändern, haben also einen Change und da wollen wir jetzt mal testen, geht denn danach noch alles?
Okay.
Und dann natürlich auch, Weil insbesondere bei Puppet hat man ja immer den schönen Spaß mit den Abhängigkeiten von den Modulen untereinander. Insbesondere auch, wenn ich jetzt alles wegschmeiße, geht es dann auch, okay, das ist einfach, ne? Da machst du das, was du jetzt gezeigt hast, aber dieses, ich füge was hinzu zu einer bestehenden Infrastruktur, wie würdest du das umsetzen?
Die bestehende Infrastruktur ist schon im Konfigurationsmanagement hinterlegt. Also wurde mit Konfigurationsmanagement eingerichtet. Na gut, dann bist du ja schon mal gut dran. Weil eigentlich ist der klassische Fall, dass es halt genau nicht so ist, dass man jetzt mit Konfigurationsmanagement anfängt, aber halt alles zusammengefrickelt hat. Und dann, in dem Fall, man muss das einfach in kleine Stückchen zersägen. Du musst versuchen, das in kleinere Scheibchen zuzulegen und man kann auch Multinode, also über mehrere Knoten mit Testkitchen arbeiten. Du kannst, wie gesagt, weil zu sehen, ich kann mehrere Suites anlegen, also von mehreren Servern, die zusammenarbeiten müssen und kann das halt so testen. Das klingt, das Problem, was du beschrieben hast, das klingt, und meine Lösung, die ich beschrieben habe, klingt jetzt so, kann man sich schwer vorstellen, dass das funktioniert. Ich versuche gerade, okay, es gibt Argwägigkeiten, aber wenn man kontinuierlich mit Continuous Integration immer testet, dann ist ja das einzelne Change, was man hat, nie so groß. Also
genau, das ist das Problem. Der einzelne Change ist nicht groß, aber du testest immer nur alles neu zu installieren. Wenn du jetzt eine Konfiguration hast für deinen Server, wo du 20 Module ausrollst, dann testest du ja immer den gesamten Lauf, aber nicht den einzelnen Change. Den ich habe nur hier den Port vom Nginx von 80 auf 80.
Nee, aber ich zeige vielleicht nochmal die Kitchen-Konfiguration. Du kannst also zum Beispiel angeben, welche Python-Puppet-Module du ausrollst. Und du kannst mehrere parallel ausrollen auf einer Maschine. Und bei Chef ist es halt genauso. Du testest nicht nur eins, du testest mehrere, sodass du auch die Beeinflussung untereinander damit auch gut abbilden kannst.
Ja, oder? Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, du hast ein Modul, zum Beispiel dein Nginx-Modul, und da änderst du hast jetzt in Produktion den mit Port 80 laufen, möchtest den jetzt mit Port 8080 laufen.
Ja.
Das heißt, du änderst in deinem Modul irgendwas, dass der Port anders ist, dass er neu gestartet wird und so weiter. Und das ist jetzt, die laufende Umgebung hat Port 80 und du machst eine Änderung, einen Change. Also du änderst den Port und das willst du testen, dass das funktioniert. Einmal, dass die Änderung von dem laufenden System korrekt ist, aber auch, dass du es komplett neu aufsetzen kannst.
Okay, verstehe, was du meinst. Sozusagen das Change Management oder wie auch immer. Nee, das ist was, das kannst du mit einem Software-Tool so gut wie nicht abdecken. Also ich wüsste, also zumindest mit Testkitchen, mit Software-Tests, sozusagen, dass du diesen Änderungsprozess, was man halt machen könnte, man könnte halt automatisierte Tests durchführen, die sozusagen dass der Zustand vorher ist und der Zustand nachher. Und wenn halt, also ich könnte sozusagen ich könnte so einen Test-Kitchen-Run machen von einem Zustand, dann könnte ich sozusagen im Git ein Stück vorrutschen und das nochmal ausführen und gucken, ob sozusagen von meinem alten Zustand zum neuen das funktioniert. Ich glaube, ich habe dein Problem jetzt verstanden. Also wir bauen jetzt immer hier auf der grünen Wiese alles neu.
Ja.
Genau, ja. Könnte man halt so machen, dass man das zweistufig macht. Ne? Also dass man sozusagen erstmal den letzten Konfigurationsstand sozusagen mit einem Kitchen Converge zusammenbastelt und dann den neuen. Könnte man machen. So ein Szenario hatten wir bei uns noch nicht, weil eigentlich, nee, ich verstehe das, die Idee dahinter verstehe ich, glaube ich, jetzt schon. Ich glaube, das könnte man so abbilden. Ja. Also wäre mein Vorschlag, einfach ein zweistufiges Verfahren zu machen. Ja?
Du hast ja das Problem, dass du zum Beispiel einen Zahl veränderst, irgendwie einen SSL-Key oder irgendetwas anderes, ein Zertifikat änderst.
Ja.
Das möchtest du gerne testen, auch in deiner Umgebung. Zwar nicht im Produktiven. Du kannst dann einfach einen Server vielleicht klonen und anschließend das, dann diese Ansible-Sachen durchlaufen lassen und anschließend ein Testszenario machen. Gucken, ist jetzt wirklich das, ich kann jetzt gegen das Cypher ändern, habe ich jetzt SA5, was ich nicht noch alles, SA256, und dann kriegst du ja ein Ergebnis zurück und dann hast du wirklich deine Test, ob dein Change dann auch funktioniert und kannst auch wieder das Rollout-Szenario wieder machen.
Ja, das stimmt so. Das ist halt generell ein Problem, Konfigurationsmanagement, da gibt es auch mal sehr viele Verwirrungen. Verschiedene Plattformen, Softwareprodukte behaupten, die können das. Den Ist-Zustand abzubilden, also wirklich den realen Ist-Zustand abzubilden, das ist halt, ja, das kommt meiner Meinung nach kein Werkzeug komplett hin. Chef zum Beispiel, die sagen auch, sie verstehen ihr Werkzeug so, dass sie immer nur eine Angleichung an den beschriebenen Zustand durchführen und nie den Ist-Zustand abbilden. Dieses Abbilden des Ist-Zustandes und dann darauf was anwenden und dann testen, ob das geht, das ist eigentlich nicht die ursprüngliche Idee von Test Kitchen. Die Idee ist einfach, dass ich Änderungen, die ich mache, auf triviale Fehler prüfe. Und so komplexe Szenarien kommen da erstmal gar nicht vor, weil meiner Meinung nach, wie ich schon sagte, ein Großteil der Fehler, die passieren, sind halt wirklich Trivialfehler, die einfach bei einer Entwicklung einfach passieren. Für so komplexe Fehler ist das Test Kitchen halt auch nicht das richtige Werkzeug. Da müssen halt dann doch wieder Integrationstests von Hand, die man, weil es ist halt immer eine Frage, ob sich der Aufwand lohnt. Ne? Man kann dann zwar so komplexe Migrationsszenarien und Tests schreiben, aber der Aufwand ist so riesengroß, vor allen Dingen so eine Migration findet ja meistens, oft eine Umstellung der Konfiguration findet ja meistens auch nur einmal statt. Und die Wiederverwendbarkeit ist einfach nicht so gut. Ne? Also da muss man halt abwägen, wie es immer halt so ist bei Konfigurationsmanagement und Automatisierung. Okay. Gut. Ich konnte die Frage nicht wirklich gut beantworten, weil einfach, glaube ich, Test Kitchen einfach nicht das richtige Werkzeug dafür ist. Ja,
ich wollte eigentlich ein bisschen die gleiche Kerbe schlagen. Ich komme aus der Puppet-Welt und da gibt es ja als Alternative noch Beaker.
Ja.
Bei Beaker ist ein richtig krasser Vorteil, den ich bisher bei Test Kitchen noch nicht gesehen habe. Man gibt am Anfang ein Manifest an beim Test. Dann sagt man im Testcase, führe dieses Manifest aus, also konfiguriere mit dem Server. Dann spielt er seine Testcases durch und dann kann man das Manifest anpassen und nochmal anwenden, im gleichen Testfall. Dadurch kann man natürlich genau diese Sachen, Keychange, Cipherchange, Passwordchanges, extrem gut abfragen.
Genau, achso, da fällt mir...
Das ist bisher eine richtig krasse Lücke. Also ich habe Projekte, die bauen auf Beaker auf, ich habe Projekte, die bauen auf Kitchen auf. Und bei Kitchen ist das immer unser Hauptproblem. Wie komme ich mit dem bestehenden State klar? Wie kann ich das anpassen an meinen neuen State und verifizieren, dass die Anpassung wirklich funktioniert? Weil ich kann nicht immer nur bei Null anfangen.
Okay, also meine Idee wäre, wie gesagt, also so entwickle ich hauptsächlich. Ich habe eine Test-Kitchen-Umgebung, checke den aktuellen Stand aus, baue meine Maschine und dann fange ich sozusagen an meinen Cookbooks rumzuschreiben und dann converge ich die immer und versuche, ob das Anwenden halt passt. Das Problem ist halt, der Rollback ist halt dann immer schwierig. Dann müsste man dann wieder von Hand ausführen. Wie gesagt, dazu ist es eigentlich nicht gemacht. Das ist eigentlich, wie ich schon beschrieben habe, dazu gemacht, um so triviale Dinge einfach zu testen. Nichtsdestotrotz ist es halt ein Werkzeug, was halt den Workflow standardisieren soll und auch vereinfachen. Okay, Flicker. Noch irgendwelche Fragen? Ja. Moment.
Du hast ja eigentlich gesagt, dass so komplexe Dinge nicht möglich sind, aber was wäre denn mit zum Beispiel, da war ja das Beispiel mit Client-Server. Könnte man jetzt sagen, man braucht auch zwei?
Könnte man. Also man könnte mehrere Suites sozusagen anlegen, war hier ein Beispiel genannt, ne? Die werden dann aufgebaut, der Server startet dann. Dann starte ich meinen Client und dann könnte ich gucken, ob auf dem Client zum Beispiel irgendeine Applikation, ob die zum Beispiel funktioniert. Okay. Könnte ich gucken, ja. Wäre möglich.
Und bei den ganzen Beispielen, also ich kenne nicht alle davon, die von den Test-Drivern oder Test-Suites, war da auch irgendwas dabei, was BDD kann? Ich glaube nicht, oder?
Das was kann?
Behavior-Driven Development,
also
Cucumber oder sowas.
Nee, nicht wirklich.
Okay.
Es ist halt, ja, nee, eigentlich nicht. Es ist eher so Test-Driven, aber also die nächste Stufe ist ja dann Behavior-Driven Development, nee. InSpec ist sehr mächtig, aber doch nicht so vielfältig. Okay, gut. Noch irgendwelche Fragen?
Du sagst, ihr baut Serverschränke oder auch ganze Rechenzentren.
Wir bauen Rechenzentren, ja.
Wozu brauchst du das alles? Also bis jetzt noch nicht von. Also
ach so, das habe ich noch vergessen. Ne? Ja. Wir sind natürlich, wir verkaufen Private Clouds. Hauptsächlich, wir waren mal ein Public Cloud-Anbieter, aber das haben wir mittlerweile sein lassen, weil da gibt es halt auch wieder Firmen mit drei Buchstaben, die sehr mächtig sind. Da kommt man einfach nicht hinterher. Wir bauen Private Cloud, hyperkonvergente Mini-Rechenzentren sozusagen mit Wasserkühlung. Und das habe ich auch noch vergessen, oh Gott, mein Chef möchte mich schlagen. Wir betreiben halt OpenStack auf dem ganzen Zeug und dazu benutzen wir halt unser Konfigurationsmanagement. Genau, deshalb habe ich vorhin gesagt, CloudStack und so weiter ist schön und gut, läuft ratzfatz. OpenStack ist ein bisschen komplizierter, aber wir benutzen halt OpenStack. Mittlerweile schon seit über 5 Jahren, haben mittlerweile verstanden, wie es funktioniert und was nicht funktioniert. Genau, das machen wir. Ja, genau. Aber wir sind auch sehr da interessiert, also wirklich Hardware zu verkaufen, plus Servicevertrag natürlich. Ja, Vendor-Login ist unser Business. Genau. So, noch irgendwelche weiteren Fragen? Gut. Okay. Gut, dann.
Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.